Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 530 des Computer Club 2 Audiocast. Wenn Sie mal einen Moment die Ohren spitzen und zuhören. Ja, vielleicht haben Sie es gehört. Es regnet, es stürmt, es scheppert. Ich sitze ja so direkt hinter der Tür und da kann es schon mal sein, dass diese Geräusche da nach drinnen dringen. Ich begrüße Sie alle, die zuhören, jetzt während der Urlaubszeit und freue mich, dass das Wetter Mitte der Woche schöner werden soll, denn ja, der ein oder andere wird ja dann wohl in Urlaub fahren wollen, dürfen, können oder auch zu Hause bleiben. Auch da ist schönes Wetter natürlich ganz wichtig. In der vergangenen Woche das Thema Quantencomputer. Ich weiß, das war ein ganz, ganz schweres Thema, aber dennoch habe ich einige Nachrichten, Informationen, Rückmeldungen bekommen, die sich dafür bedankt haben, auch ein solches Thema mal zu versuchen klarzumachen. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich war da mittendrin und konnte einfach nicht mehr stoppen, denn es sollte ja auch einigermaßen verständlich rüberkommen. Es sollte ja irgendwo auch klar werden, was das ist, beziehungsweise was es nicht ist. Um nochmal alle Missverständnisse auszuräumen. Ein Quantencomputer wird nicht in den nächsten Jahren für jeder Mann und jede Frau verfügbar sein, weil die technischen Umstände viel zu anspruchsvoll sind. Das heißt 20 Millikelvin, man muss sich das überlegen, von unserer Skala ausgerechnet sind das minus 273 Grad Celsius, sogar noch ein paar gebrochene mehr. Und das ist eben einfach nicht im normalen Bereich machbar. Das hat keiner zu Hause, diese Umweltbedingungen. Die andere Sache ist natürlich, dass ein solcher Computer nur für spezielle Aufgaben einsetzbar ist, nicht für ganz normale Aufgaben. Und diese Hoffnungen, die da aufkeimten mit künstlicher Intelligenz und man könnte ja nun bald damit menschliche Gehirne ersetzen, nee, würde ich mal nicht so sehen. Also wir haben bei uns in der Birne so ungefähr 2×10^11 Neuronen, die alle miteinander verknüpft sind, nicht jeder mit jedem, aber jeder mit etwa 1000 anderen verknüpft sind. Das heißt, an Verknüpfungen haben wir 2×10^14 und das ist einfach so viel. Und die Kombination der daraus möglichen Verbindungen und Verknüpfungen, die ist so hoch, das schaffen wir heute mit unseren Siliziumbüchsen noch nicht. Und auch mit einem Quantencomputer nicht, mit dem noch lange nicht. Und das heißt mit anderen Worten, die wirkliche künstliche Intelligenz, damit meine ich also nicht das, was normal damit gemeint wird, sondern ich gehe mal davon aus, dass es intelligente Menschen gibt, es sind ja ein paar übrig geblieben, und diese Art des Denkens eines intelligenten Menschen zu emulieren, nachzumachen, eigenständig werden zu lassen in einer Maschine, das wird noch einige Zeit dauern. Also keine Hoffnung oder besser keine Angst, so schnell werden uns diese Maschinen den Rang nicht ablaufen. Diese Maschinen, na, das ist auch ein Thema, oder eigentlich das Hauptthema, was ich heute ansprechen möchte. Denn der Computer an sich, der tobt ja nun schon lange in den Köpfen der Menschen herum. Und ich möchte mal zurückblicken, was gab es denn für Vorhersagen? Wie hat sich das entwickelt? Was ist aus den Vorhersagen geworden? Und was haben wir heute für Gedanken an und in die Zukunft? Und damit fangen wir jetzt an. Sie kennen das alle, irgendwelche Vorhersagen von irgendwelchen Wahrsagern, von irgendwelchen Leuten, die sagen, sie könnten die Zukunft voraussagen, als gäbe es nur eine Zukunft. Und dann wird immer im Nachhinein in das, was irgendjemand gesagt hat, hineininterpretiert, was wirklich passiert ist. Ganz besonders schlimm finde ich diese Sachen mit Nostradamus. Wenn man sich das mal genau ansieht, Im Nachhinein kann man nahezu alles hineininterpretieren. Das Geniale war, von dem Mann etwas so zu sagen und aufzuschreiben, dass jeder sich ausdenken konnte, was dazu passt. Und es gibt ja unzählige Deutungen. Vorhersagen kann man fast nichts. Naja, gut, wir können vorhersagen, wenn wir Wasser auf den Herd stellen und den einschalten und es ist Strom da und das Ding kocht irgendwann, können wir sagen, das habe ich gewusst. Komplexe Sachen können wir schwer vorhersagen. Wir können nicht vorhersagen, wann unser Auto kaputt geht, obwohl das eigentlich mit ganz vielen Sensoren ausgestattet ist, die alles Mögliche überwachen. Wir könnten noch viel mehr reinpacken und trotzdem würden wir überrascht von einem Defekt, den wir nicht angekündigt gesehen haben. Vorhersagen können wir auch das Wetter nicht, weil die Einflüsse, die dafür sorgen, dass unser Wetter sich ändert, wie das Regenwetter, in dem ich jetzt hier im Moment sitze, die sind so mannigfaltig, so unendlich groß und hängen so miteinander zusammen, dass irgendwo eine kleinste Abweichung dafür sorgt, dass es sich woanders ganz stark bemerkbar macht. Und das ist ja vielleicht auch gut so. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich habe mal so einen alten Artikel aus der Zeitung Die Zeit ausgegraben von 1997. Also so lange ist es nicht her. Wir haben jetzt 2016. Also 19 Jahre ist dieser Artikel alt. So, und da stand drin, wir können Computer mit genügend Leistung bauen, um damit Atombombenexplosionen zu simulieren. Doch selbst der allerschnellste Superrechner ist zu langsam, um das Wetter von morgen akkurat und zweifelsfrei vorherzusagen. Und weiter, gegenwärtige Computer sind schon allein dadurch beschränkt, dass sie seriell rechnen. Die Maschine führt immer nur eine Operation nach der anderen aus. Aber auch ein Parallelrechner, in dem sich mehrere Prozessoren die Arbeit teilen, ist nicht in der Lage, einige für die Wissenschaft wichtige Probleme schnell genug zu lösen. Kryptologen suchen beispielsweise händeringend nach einem Computer, der auch große Datenmengen rasch verschlüsseln und wieder lesbar machen kann. Soweit die Zeit, 1997. Es hört sich an, als hätte man das heute geschrieben. Es hat sich also nichts geändert bei den Computern. Die arbeiten immer noch seriell. Gut, es gibt Strukturen, die in gewissem Maße parallele Rechenvorgänge zulassen, aber nicht wie in unserem Kopf bis zu 200 verschiedene parallelen Vorgänge. Allerdings können die das alle schnell, sehr, sehr schnell. Wir im Kopf können es nur langsam. Wenn wir 372 mal 438 rechnen sollten, dann geht es schon los. Dann versuchen wir uns Brücken zu bauen, zu zerlegen, zu machen. Nur Rechengenies, die das jahrelang trainiert haben, können es. Für einen Computer ist es kein Problem. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, nichts geändert. Ja, die Dinger, die sind ja nun wirklich schneller geworden, sehr schnell geworden und preiswerter geworden. Und die Entwicklung geht immer weiter, nach dem Mooreschen Gesetz zum Beispiel. Mooresche Gesetz, Sie kennen es, Gordon Moore, das ist einer der Gründer des Chipherstellers Intels, der hat schon 1965 gesagt, dass sich die Leistung digitaler Schaltkreise so circa alle 18 Monate verdoppeln würde. Sein Gesetz, wenn man das mal so betrachtet, hat sich bis heute so ziemlich bewahrheitet. Aber selbst wenn man die Entwicklung der kommenden 50 Jahre betrachtet, ja, dann muss man sagen, ob es nun wirklich so ist, dass das noch 50 Jahre weitergeht, dass sich das immer alle 18 Monate verdoppelt, wissen wir nicht. Wird es langsamer? Wird es schneller? Kommen wir irgendwo an Grenzen? Haben wir nicht schon mehrfach scheinbar Grenzen erreicht und die sind anschließend doch mit Bravour genommen worden. Aber wie müssen wir uns denn einen Computer aussehen? Ein Computer der Zukunft, ein Computer für morgen, der Aufgaben lösen kann, wie zum Beispiel Kryptologie, wie zum Beispiel Simulationen in verschiedensten Bereichen. Wie könnte denn so etwas aussehen? Auch da können wir mal zurückschauen Anfang 1997, da wurde in San Jose, das ist in Kalifornien, haben sich Informatiker getroffen, die damals besten der Welt. Und das war der 50. Jahreskongress der Vereinigung der Association of Computing Machinery, also ACM, so ist es wahrscheinlich besser bekannt. Und man hat dann zum 50. Jahrestag über die nächsten 50 Jahre des Rechnens, des Computerrechnens oder des Computers allgemein gesprochen. Und damals hat Joel Birnbaum, das ist einer der Chefs der Entwickler bei Hewlett Packard gewesen, aus der Forschungsabteilung, der hat damals gesagt, die Zukunft der Computer würden Moore's Laws, also die Mooreschen Gesetze, weit in den Schatten stellen. Die künftigen Computer würden sich viel schneller entwickeln als in diesem 18-monatigen Verdopplungsrhythmus. Und er hat gesagt, wir brauchen das aber auch. Wir brauchen neuartige Maschinen, denn spätestens in 20 Jahren, das war 1997, werde die Miniaturisierung von Prozessoren an ihre Grenzen stoßen. Aber wie so eine Nachfolgetechnologie aussehen könnte, das konnte er auch nicht sagen. Und naja, jetzt haben wir fast diese 20 Jahre erreicht und Grenzen sind noch nicht zu sehen. Oder sind sie doch zu sehen? Nein, wir haben doch irgendwann einmal immer die Taktfrequenz gezählt. Es war so eine Art, naja, immer, was hast du für einen Rechner? Wie schnell ist der? Welche Taktfrequenz? Aber das hat dann irgendwann aufgehört. Wir waren dann bei 3 Gigahertz und 3,5 Gigahertz und es gab auch 4 Gigahertz. Aber da war irgendwann Schluss und mittlerweile geht man wieder zurück. Warum ist denn das eigentlich so? Man könnte die doch immer schneller machen. Theoretisch kann man das ja. Aber mit welchem Aufwand und um welchen Preis? Warum kann man Computer nicht schneller machen? Haben wir da eine Grenze erreicht? Ich denke, irgendwo zumindest einen Berg, der zu erklimmen ist, bevor wir auf den nächsten höheren zumarschieren. Denn wir wissen alle, Computer bestehen im Grunde genommen aus Schaltern, aus Halbleitern, aus Transistorfunktionen und die schalten einfach immer nur Strom ein und aus. Also ein Bit ja oder nein, 0 oder 1. So, und dieser Schalter, wenn der ausgeschaltet ist und es fließt kein Strom darüber, gut, es wird ganz, ganz minimal Strom fließen, den können wir vernachlässigen, es fließt kein Strom darüber, wenn kein Strom fließt, entsteht keine Wärme, keine Verlustleistung. Denn Strom mal Spannung ergibt Watt und das ist die Leistung, die als Verlustleistung, als Wärme von einem Chip abgegeben wird. Wenn ich aber jetzt diesen Strom auf Null bringe, dann kann ich so viel Spannung haben, wie ich will. Null mal ganz viel ist immer noch Null. Deswegen, also im ausgeschalteten Zustand entsteht keine Verlustleistung. Im eingeschalteten Zustand, wenn der Transistor leitend ist, dann ist er sehr, sehr niederohmig. Und dennoch entsteht ein ganz kleiner Spannungsabfall, mal dem Strom, ergibt Watt, ergibt Leistung, wird als Wärme auf dem Chip nach außen dann abgeführt, muss also gekühlt werden. Das ist die Verlustleistung. So, und wenn man jetzt ganz, ganz, ganz schnell schaltet, was passiert dann? Wenn man es nicht genau betrachtet, ist alles okay. Aber zwischen ausgeschaltet und eingeschaltet vergeht eine minimale Zeit. Das heißt, der Strom ist nicht sofort maximal da. Der Widerstand von dieser Transistorstrecke, von diesem Schalter, der springt nicht von Null auf unterbrochen und wieder zurück. Also im ausgeschalteten Zustand ist unterbrochen. Wenn Strom fließt, gehen wir mal idealisiert von 0 Ohm aus. Der springt also nicht zwischen diesen beiden Extremwerten hin und her, sondern wenn man es zeitlich dehnen, sehen wir, dass es langsam passiert. Und genau in dieser Langsamkeit, da liegt das Problem. Denn genau in diesem Umschaltmoment, wo der Widerstandswert sich von unendlich auf nahezu null ändert, dazwischen entsteht die größte Leistung, der größte Spannungsabfall, die größte Verlustleistung. Nur jetzt ist klar, wenn ich jetzt einmal pro Sekunde einen Schaltvorgang habe, Und der Schaltvorgang, der ist in Nanosekunden erfolgt. Und dann hat dieser Chip genügend Zeit, die entstehende Wärme abzuführen. Wenn ich aber 1000 Mal das mache, ja, dann ist die Ruhezeit dazwischen, um die Wärme abzuführen, viel kleiner. Es entsteht die gleiche Wärme wie vorher, aber in einer kürzeren Zeit mehrmals die gleiche. Und wenn ich jetzt auf 1 Gigahertz gehe, dann ist es natürlich extrem. Dann sind die Pausen dazwischen noch viel kürzer. Und bei 3 oder 4 Gigahertz hat man irgendwo eine Grenze erreicht, dass es schwierig wird, die entstehende Wärme nach außen vom Chip über das Gehäuse auf den Kühlkörper, auf die aktive Kühlung nach außen abzuführen. Und das ist eigentlich die Grenze, an der wir jetzt sind. Das könnten wir nur, wenn wir anderes Material hätten, bei dem die Schaltvorgänge viel schneller vonstatten gehen. Aber dieses Material haben wir nicht, denn dann müssten wir mit viel weniger Molekülen pro Schalter arbeiten und dann könnten wir einen viel geringeren Strom nur verwenden zum Schalten. Dann müssten wir einer deutlich niedrigeren Spannung arbeiten. Das Ganze würde von außen durch Strahlung viel stärker beeinflusst werden können. Alpha-Teilchen und ähnliche Sachen, die da drauf knallen. Wir sind technologisch noch nicht so weit, dass wir einen Schalter mit einem Molekül herstellen können. Gut, im Labor ja, aber nicht bei uns. Bei uns sind noch tausende, Millionen von Moleküle damit befasst. Das ist die Grenze. Und deswegen könnten wir experimentell heute schon Chips herstellen, die mit 10 Gigahertz arbeiten. Wenn wir die extrem kühlen, wenn wir die Wärme also ganz, ganz schnell vom Chip abführen können. Nur dann kommen wir irgendwo in Kühlkammern, wo wir unsere Computer laufen lassen müssen mit einem extremen Aufwand. Das macht keinen Sinn. Deswegen ist man dann einen anderen Weg gegangen, dass man sagt, okay, wenn wir von einem kleinen Chip, der ist ja auch immer kleiner geworden, die Wärme nicht so schnell wegkriegen, dann nehmen wir eben 2 oder 4 oder 8 oder 16 oder 32 oder 64 oder 128, die wir in ein Gehäuse hineinpacken, wo jeder für sich effizient die Wärme noch transportieren kann und über das Gehäuse und die externe Kühlung abführen kann. Ja, hört sich ja eigentlich ganz gut an. Ist ja nun egal, ob ich jetzt einen Arbeiter habe, der im Akkord arbeitet oder 2, die normal arbeiten oder 4, die verzögert arbeiten. So im Sinne könnte man das ja etwa übertragen. Nur da wir nicht in der Lage sind, unsere Probleme wirklich effizient parallel zu definieren, die wir einem Computer zur Bearbeitung geben. Aus dem Grund funktioniert das eben nicht so optimal. Was soll ich mit 8 Kernen, wenn ich da nur 1 oder 2 beschäftigen kann und die anderen haben nichts zu tun? Das ist das große Problem. Wenn Sie also einen Multicore-Prozessor haben, der 4 oder 8 Kerne hat, laden sich mal ein Tool und gucken sich an, was diese Kerne, diese Kerle tun, wenn sie irgendwelche Aufgaben durchführen. Ein normales Programm belastet nur einen einzigen Kern. Wenn es ganz speziell optimiert ist für Multicore-Prozessoren, kann es auch 2, 3, ich habe auch schon gesehen, 4 Kerne beschäftigen. Aber dann muss irgendein Prozess wieder warten, weil ein anderer unvorhergesehenerweise schneller oder langsamer war, bis alle wieder ihre Zwischenergebnisse zusammenführen können, um dann die Aufgaben neu zu verteilen und weiterzuführen. Das ist ein Problem, das kennen wir seit 30 Jahren, 40 Jahren. Das hat bisher noch keiner optimal gelöst. Also ich sage, hier hast du eine Aufgabe, verteile die auf 8 Kerne, sodass sie mit höchster möglicher Geschwindigkeit arbeiten. Geht nicht. Und daran hängen wir auch hier im Moment. Und daran hängen wir auch beim Wetter. Gut, beim Wetter haben wir ganz viele Knoten, die zu berechnen sind. Da haben wir ein paralleles Problem von der Struktur her. Aber dennoch sind unsere heutigen Prozessoren für diese Aufgaben höchst ineffizient. Wir müssten wirkliche, echte Parallelverarbeitung haben wir in unserem Kopf. Die haben wir nicht. Wie kommen wir da raus? Also entweder wir schaffen es, von diesen seriellen, von diesen von Neumann-Strukturen wegzukommen, dass wir nur einen Schritt nach dem anderen gehen können und wirklich gemeinsam etwas leisten können. Das ist ja eigentlich wie bei uns Menschen auch. Ja. Wir müssen sehen, dass wir uns irgendwie zusammenraufen, etwas gemeinsam leisten zu können, damit wir mehr schaffen als ganz viele Einzelne. So ist es auch bei den Prozessoren. Komisch, dass sich das immer widerspiegelt. Denken wir eigentlich nur so, wie wir sind? Wer weiß. Es gibt aber auch andere Ansätze dazu. Ja, zum Beispiel optische Computer. Auch da kann ich mich erinnern, bin ich schon vor 30 Jahren in Aachen an der RWTH gewesen und wir haben uns da Sachen, Modelle angesehen, Forschungsprojekte, dass man auf einem Chip optische Kommunikation aufbauen wollte, weil wenn ich ganz viele Drähte verlege, einmal habe ich wieder Verlustleistung, weil ein Draht ja nicht widerstandsfrei ist, es sei denn, es ist ein Supraleiter, aber dann braucht man wieder niedrige Temperaturen. Oder ich muss ganz viele Kreuzungen oder sowas da drin haben in verschiedenen Ebenen. Er klappt alles nicht so wirklich. Und deswegen hat man gedacht, okay, Lichtstrahlen können sich durchdringen, ohne sich zu beeinflussen, kaputt zu machen und so weiter. Und da hat man versucht, optische Kommunikation auf dem Chip aufzubauen. Auch das ist in Entwicklung, auch da gibt es große Fortschritte, aber keinen großen Durchbruch. Das ist eine Idee, eine schöne Sache. Aber hier fehlt es noch tatsächlich daran, dass wir so leistungsfähige Prozessoren bauen könnten, wie wir sie mit interner Verdrahtung heute haben, wie wir sie dann mit Lichtgeschwindigkeit die einzelnen Komponenten drahtlos auf einem Chip verknüpfen könnten. Ein ganz anderer Ansatz ist von Leonard Edelman aus Südkalifornien. Der ist an der University of Südkalifornien gemacht worden, und zwar schon 1995. Und zwar wollte er und will er eine Rechenmaschine aus DNA-Molekülen bilden. DNA, Sie wissen, die Träger unseres Erbgutes, das sind diese Doppelhelix, die sich immer wieder selbst rekombiniert. Und das hat ihn fasziniert. Und da hat er dann eben kombiniert, damit müsste man rechnen können. Und er hat dann mathematische Strukturen entwickelt, mit denen man mathematische Probleme auf eine DNA-Molekülkette, künstliche DNA-Molekülketten, aufprägen kann, die dann sich selbst ergänzen und das Ergebnis seiner gewünschten Rechnung darstellen können. Das funktioniert auch. Das hat er auch geschafft. In Bruchteilen von Sekunden war das Ergebnis da. Aber das Problem ist, das Herausfiltern der Moleküle, die Entscheidungsträger sind, die also das Ergebnis tragen, nur dafür hat er einige Tage gebraucht. Und das ist das Handicap, auch heute noch ist es das Handicap, dass man auf diesem Wege nicht zu schnellen Erfolgen kommt. Also, ein DNA-Computer ist eine wunderbare Idee. Es ist auch fantastisch, überhaupt darüber nachzudenken. Aber wir haben technisch noch eine ganze Menge Probleme. Und es gibt andere Probleme. Warum sitzen wir hier? Warum haben Sie irgendwelche Knöpfe im Ohr? Warum hören Sie das? Weil wir Technik entwickelt haben. Und warum sitzen wir nicht mehr auf den Bäumen und werfen uns die Bananen zu? Weil die Evolution da ist. Und das, die Evolution, das sind Mutationen, das sind Fehler im Erbgut. Das heißt also, unsere Nachfahren sind niemals exakt so gebaut wie die Vorfahren. Es hat immer Fehler gegeben. Und wenn die Fehler dazu geführt haben, dass wir besser angepasst waren an unsere Umgebung, hatten wir höhere Überlebenschancen und konnten dieses optimalere Erbgut, optimal in Bezug auf die gegenwärtige Umwelt, weitergeben. Und dieser Prozess ging immer weiter. Heute haben wir einen Computer. Aus Bananen, naja, nicht so wirklich. Und diese Fehler, naja, da geht man heute davon aus, dass man so bei etwa 100.000 Reproduktionen, sagen wir mal Rechenschritte, in diesem DNA-Computer einen Fehler hat. Und jetzt führt aber ein solcher Rechenfehler nicht dazu, dass das Ergebnis besser wird, wie bei uns Menschen, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir besser sind als Affen, sondern das ist eigentlich dann ein falsches Ergebnis. Und was nutzt mir ein Computer, der ein falsches Ergebnis liefert? Also zuverlässig ist so etwas nicht. Hier müsste man nun wieder viele parallel rechnen lassen und müsste wieder andere nehmen, die dann auch parallel entscheiden, was von dem Ergebnis richtig ist und was weggeworfen wird, also was optimal ist. Also es wäre eine ganz andere Art zu rechnen, zu denken, zu entwickeln, als das, was wir heute haben. Diese Art, die kann ja eigentlich gar nicht schlecht sein. Sind unsere Computer eigentlich und unsere Gedanken eigentlich dumm und begrenzt, dass wir auf exakte Ergebnisse bestehen? Könnte es nicht viel besser sein, ein bisschen rumzuprobieren und zu sagen, das Ergebnis könnte so sein, aber vielleicht könnte es auch ein bisschen anders sein und mal ein richtiger Fehler dabei herauskommen? Ob das vielleicht Evolution ist? Oder sind wir da noch viel zu weit, viel zu primitiv, noch nicht komplex genug, um so etwas verkraften zu können in unserer Technik, wenn ich DNA-Computer mal als Technik bezeichnen darf? Denn wenn das Ding mal unendlich komplex ist, dann würden solche kleinen Fehler möglicherweise sich in irgendeiner Art herausfiltern. Das heißt, dieser Computer, der sich eventuell dann sogar reproduzieren könnte, der würde dann wahrscheinlich die Teile, die nicht an die Umwelt angepasst sind, also falsch rechnen, wegwerfen. Oder nicht falsch in unserem Sinne, nicht im mathematischen Sinne, sondern für die Zukunft falsch gerechnet haben. Aber das geht eigentlich jetzt viel zu weit, sehr, sehr viel zu weit. Ja, also DNA ist eine Möglichkeit. Wir können natürlich aber auch noch andere Sachen denken, dass wir zum Beispiel auf atomarer Basis irgendetwas machen. Wir haben heute die Möglichkeit, über Rasterelektronenmikroskop und Kraftmikroskope einzelne Atome zu verschieben auf irgendein Material. Wir können damit, IBM hat es mal gemacht, im atomaren Bereich Strukturen herstellen, künstlich herstellen. Die haben den Schriftzug IBM nachgebildet auf atomarer Ebene. So, und da kann man sich natürlich auch denken, wenn wir Material in dieser Art und Weise manipulieren können, dass wir irgendwann vielleicht einmal in der Lage sind, so etwas als Basis für Computer zu nehmen. Und wenn wir dann weiter überlegen, dass solche Computer sich eventuell selbst weiterentwickeln können und könnten, dass solche Rechenmaschinen, wenn man sie dann noch nennen kann, in der Lage sind, eine neue Generation hervorzubringen, die optimaler an die Umwelt angepasst ist, so wie die Natur es mit uns Menschen gemacht hat, dann könnte man natürlich Angst bekommen. Nur, das liegt eben alles weit. Weit, weit, weit in der Zukunft. Vorab muss man sagen, brauchen wir vor solchen Dingen keine Angst zu haben. Aber müssen wir überhaupt Angst vor Technik haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen Angst vor den Anwendern der Technik haben. So wie wir Großkonzerne brauchen, die Gewinne produzieren. Nehmen wir mal das Beispiel Google. Google ist einer der größten Apparate auf dieser Welt, verdienen ein Schweinegeld, indem sie Daten von uns, die sie, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, zum Teil mit halbseitigen Methoden generiert haben und uns dann und anderen diese Daten verkaufen, damit die uns etwas verkaufen, damit letztendlich wieder Geld zu Google kommt. Aber Google nimmt das Geld nicht und verbrennt es, um die Klimaerwärmung zu beschleunigen, sondern die stecken die Hauptsache des Geldes in Forschung. In Forschung für neue Computer. Gut, die nennen das jetzt wieder KI und ähnliches. Die bringt diese Geschichte ja voran. Also wovor müssen wir Angst haben? Dass diese Technologie, diese Erweiterung, alles das, was da kommt, dass unsere Autos selbstständig fahren, dass die zentral mit anderen Fahrzeugen und Zentralen kommunizieren, dass die immer wissen, wo sie sind und das auch weitergeben. All diese unglaublich positiven Sachen, weil damit können wir Staus vermeiden, damit können wir Umleitung effizient nutzen, damit können wir im Notfall direkt einen Hilfsdienst zu dem Unfallort rufen. Ich mag es gar nicht alles weiter ausführen. Technik ist ein Riesensegen, wenn er nicht von Menschen benutzt und beherrscht würde. Das, woran wir arbeiten müssen, damit wir Technik angstfrei benutzen können, das ist eine effiziente Kontrolle derer, die die Technik kontrollieren. Eine effiziente Kontrolle von Organisationen, die irgendwo im Verborgenen arbeiten und wursteln. Und das ist eigentlich der nächste große Schritt. Und da geht es ja los. Assange zum Beispiel hat die Geschichte ja irgendwann losgetreten und ist vielfach kopiert und nachgeahmt worden. Und wenn es uns gelingt, solche Menschen ja zu achten und solchen Menschen das zukommen zu lassen, nämlich die Würdigung dessen, was sie da getan haben für die Menschheit, und zumindest unsere Politiker davon zu überzeugen, dass man die nicht irgendwo ausgrenzen, aussperren, bestrafen darf, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Wenn also alles offen ist, wenn wir als Menschen die Menschen, die uns kontrollieren, kontrollieren können, jederzeit, immer wieder, und nicht nur einseitig kontrolliert und dominiert und beherrscht, benutzt und ausgenutzt werden, dann brauchen wir keine Angst vor der Technik haben. Und wir müssen auch heute keine haben. Wir müssen nur Angst vor den Menschen haben, die Technik gegen uns einsetzen. Und das sind leider Staaten und Geheimdienste. Wenn wir es schaffen, das zu kontrollieren und diese Diskussion weiter in die Breite tragen und unseren Politikern weiter so lange auf die Füße oder höher hintreten, bis sie das kapieren, was wir als Menschen wollen, dann sollten wir eigentlich in der Zukunft in der Gesundheitstechnik, in der Vorhersage, in der Vorsorge, in der Überwachung, in der Hilfe, in der Organisation von Verkehr, Nahrungsmitteln, Waren, in der Verteilung und so weiter so effizient arbeiten können, dass alle auf dieser Welt genug zu essen haben, genug Zugang zu Gesundheitsdiensten haben und zufrieden leben können. Also Angst vor Technik ist falsch. Das ist genauso, als hätten Sie im Karneval Angst vor einer Maske, die da rumläuft. Angst muss man nur vor den Menschen hinter der Maske haben. Das wollte ich eigentlich mal sagen. Also ich finde immer noch, Technik ist faszinierend. Ohne Technik wird die Menschheit keinen nächsten Evolutionsschritt machen können. Aber mit Technik müssen wir selbst verantwortlicher werden, eigenverantwortlich werden und handeln, damit diese Technik nicht gegen uns eingesetzt werden kann. So, jetzt will ich mal sehen, ob meine Technik hier mitgespielt hat bei dieser ganzen Aufnahme. Jetzt habe ich sie ja so gelobt, müsste ja eigentlich so sein. Ich möchte Ihnen sagen, es regnet immer noch. Das schüttet wie aus Eimern. Das ist vielleicht ein Scheißwetter heute. Aber die Hoffnung besteht, dass es schon ab morgen besser wird, ab Dienstag. Und Mittwoch soll es ja dann richtig gut werden. Dann kann der Sommer beginnen. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Woche, eine schöne Woche. Denken Sie nach und reden Sie bitte darüber. Lassen Sie sich nichts gefallen. Denken Sie an Datenschutz. Reden Sie mit Ihren Abgeordneten, reden Sie mit Ihrem Gemeinderat, reden Sie mit Ihrem Stadtrat, reden Sie mit Ihrem Landrat, schreiben Sie dem, sagen Sie dem Ihre Meinung. Technik kann nur dann zum Segen werden und Segen sein, und sie ist Segen, wenn Technik nicht von einer kleinen Gruppe beherrscht wird und als Machtmittel missbraucht wird. So, ich will Sie nicht länger missbrauchen. Schalten Sie das Ding jetzt aus. Nächste Woche gibt's was Neues und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.